This is Viva Con Agua.
Herzlich willkommen zum Alles für einen guten Swag Podcast Nummer 5, glaube ich. Mit einem Special Guest, Juan Giro. Du wärst eigentlich schon viel früher in der Reihe gewesen, aber sie war gesundheitlich angeschlagen, jetzt schon fitter. Willst du dich selber vorstellen?
Ja, hi, Michael Fritzi. Ich nenne dich ja immer Michi Fritzi, wie du weißt. Ich bin Juan Giro und ich bin Sängerin und bin dazu tatsächlich eine Studierte, bin Diplomgeografin, bin Founder von einer Band, die Sisters heißt, eine afrodeutsches Frauenkollektiv und bin im Stiftungsbeirat von Viva Con Agua. Ja, das ist schon mal ein bisschen was, oder?
Auf jeden Fall. es ist auch witzig, dass du das immer betonst, dass du studiert und abgeschlossen bist in meinem Kontext dann. Ne? Das ist dann immer eine kleine, wie soll man sagen, meine Mutter musste sich auch damit abfinden, dass ich mein Studium nicht abgeschlossen habe. Ich habe es immer noch nicht ganz geschafft. Wonchi, wir haben uns kennengelernt, glaube ich, auch in der Roten Flora, witzigerweise. Mhm. Seitdem bist du aktiv für Viva Con Agua. Und du hast ja genau das studiert, was wir dann versuchen bei Learning by Doing oder versucht haben vor allem auch, muss man sagen, zu lernen. Warum engagierst du dich denn bei Viva Con Agua?
Weil ich Viva Con Agua mega fresh finde. Also ich mag Viva Con Agua, weil sehr, sehr viele junge Menschen angesprochen werden. Und weil ich auch glaube, dass das Thema Wasser insgesamt ein Zukunftsthema ist, das beschäftigt uns, sollte uns beschäftigen. Und Viva Con Agua macht das ganz gut. Und über Musik, Sport und Kunst, und ich bin ja selber Musikerin, wie gesagt, und habe auch als Diplomgeografin an Schulen versucht, Themen zu landen, und die Kids langweilen sich zu Tode. Aber wenn ich reinkomme und habe ein Mikro dabei und bin Sängerin und so weiter, ist es viel leichter, weil das so als universelle Sprache auch cross the world, von egal wo man ist, ob man die Sprache spricht oder nicht, über den Weg hat man perfekten Zugang. Und das ist das, was ich bei Viva Con Agua cool finde, dass da eine Sprache gesprochen wird, die universell und relevant ist.
Und du bist ja jetzt auch jemand, der, glaube ich, einen sehr ganzheitlichen Blick auf die ganze, ich sage es jetzt bewusst mal, NGO-Szene oder Entwicklungszusammenarbeit hat. Was waren Punkte, wo du auch gesagt hast, ey, Viva Con Agua, hier step up the game, also hier weiterentwickeln, wo, also du bist ja schon auch jemand, der uns immer mal wieder den Finger in die Wunde steckt. Hast du da noch Momente, wo du sagst, ey, yo, hier habt ihr euch entwickelt vielleicht, hier ist aber auch noch Dings, weil viel von dem Feedback, wenn du bekommst, positives Feedback ist natürlich auch super immer und so und nährt dann dein Ego und dein alles andere drumherum, aber hilft dir ja nicht, dich weiterzuentwickeln manchmal. So, ne? Also ist manchmal sogar eher eine Bremse, aber voll oft ist ja voll gut, wenn du jemanden hast, der dir sagt, ey, guck mal genau hier hin. Kannst du dich da noch erinnern an was?
Ja, ich kann mich definitiv dran erinnern, und tatsächlich kennen wir uns länger als vor Flora, haben uns das erste Mal getroffen. Und da war ich eher in offizieller Mission als Vertreterin von Sisters, und gefunden habe ich euch über Matthias Afmann. Das ist der Produzent und Manager von zum Beispiel Jan Delay und Beginner.
Macht den Shit tight.
Der macht den super Shit tight und so. Und mit ihm habe ich auch viele Jahre zusammen Musik gemacht für Sisters. Und dann sind wir, wie gesagt, auf Viva Con Agua gestoßen. Und das Erste, was ich gedacht habe, cooles Thema. Wasser ist ein mega weibliches Thema, aber das sind ja nur Typen. Und irgendwie dachte ich so, ich mit meiner Truppe von Sisters und 7 Frauen, komme ich zu euch, um euch ein bisschen den Weg zu zeigen. Mir hat halt einfach diese Komponente Gender sehr, sehr stark gefehlt und eben halt den Fokus auf Frauen. Dazu muss man jetzt zum Beispiel wissen, ich bin noch ein bisschen erkältet, deswegen atme ich etwas schwer, aber nichtsdestotrotz muss man wissen, dass am Tag über 200 Millionen Stunden dafür aufgebraucht werden von Frauen und Mädchen, um Wasser zu besorgen. Das ist enorm viel, unfassbar viel. Und das wiederum spiegelt sich auf ihr Leben. Das hält sie davon ab, Dinge im Leben zu erreichen. Und genau an dieser Schnittstelle Das war für mich dann die Überlegung, bei euch vorbeizukommen, damit wir da irgendwie zusammenarbeiten können. Das hat leider nicht sofort geklappt. Ich habe euch sogar einen Song geschickt, den ihr noch nie angehört habt. Du wirst immer noch dir überlegen, wo der wohl gelandet ist. Such mal in deinen Archiven. Und dann war danach erstmal Ruhe. Wir haben uns dann erstmal nicht mehr wieder gesehen. Das hat sogar fast ein ganzes Jahr gedauert. Und dann bei diesem Auftritt in der Roten Flora kamen wir dann, habt ihr mich dann gefragt, ob ich mit nach Äthiopien kommen möchte, was ich sehr, sehr gerne gemacht habe. Das war für mich ja wirklich die allerderbste Reise.
Mit Gentlemen.
Mit Gentlemen.
City Walks.
Ja, genau, City Walks. Und wir haben dann auch vor Ort einen Song gemacht, Ethiopia Calling. Und das war für mich auch das erste Mal, dass ich als Artist auf dem afrikanischen Kontinent aufgetreten bin. Das war für mich wirklich mega. Und man muss wissen, Äthiopien liegt sehr, sehr hoch. Und ich kann mich noch erinnern, dass ihr da irgendwie habt versucht, irgendwie Fußball zu spielen ohne Sauerstoff. Das geht überhaupt gar nicht.
Es, man muss auch dazu sagen, dass es die Traditionsnationalmannschaft Äthiopiens war. Der eine hat uns wirklich in der Kabine noch Fotos gezeigt, wie er mit Pelé gespielt hat. Und wir hatten wirklich die Chance, glaube ich, in der 5. Minute oder so lege ich quer auf Benny. Der geht komplett durch und macht's nicht. Danach stand 7-0 gegen uns. Wir haben nur auf den Sack gekriegt und sind gar nicht mehr hinterhergekommen.
Genau. Ja. Und für mich war diese Begegnung auch vor Ort im Land mit euch zusammen. Es ist ja oft so, wenn man Dinge kritisiert und da nicht eintaucht oder nicht Chance hat, irgendwie einzutauchen, dann bleibt man ja oftmals immer nur bei der Kritik behaftet. Und so hatten wir, glaube ich, beidseitig die Gelegenheit, irgendwie uns auszutauschen. Und was sich eben bis dato bei Viva Con Agua verändert hat, sind tatsächlich viel, viel mehr Frauen
zum Glück
eingestellt worden und arbeiten da. Und ich würde gerne auch mal von dir wissen, von den fast 12.000 Supportern, wie der Anteil Mann-Frau ist zum Beispiel. Wisst ihr das eigentlich?
Nee, das könnte ich nur schätzen. Und da würde ich sagen, glaube ich, war es immer sehr 50-50 und auch sehr weiblich. Ich glaube, das lag ja vor allem daran, dass der innerste Gründerkern so eine Männermischpoke war, weil wir einfach vier Freunde waren, die, ne, und dann noch aus dem Fußball kamen, was auch eher ein machoistisches, männerdominiertes System dann doch ist. Und ich glaube, diese ganzen Fehler, die wir gemacht haben, ich bin sehr dankbar für die. Allerdings haben sie auch oft mal wehgetan oder genervt. Sie mussten aber sein für die Entwicklung, glaube ich, wo Viva Con Agua jetzt steht. Und das Gute ist ja, dass es wirklich bei uns echt in Ordnung ist, Fehler zu machen. Du darfst so viele Fehler machen. Das ist echt geil, weil sonst, glaube ich, im ich habe es immer so ein bisschen, du weißt ja, warst ja auch bei mit Martin mal unterwegs. Der wurde ja damals auf ZDF noch in Uganda auf der ersten Reise gefragt von ZDF-Journalist, was macht ihr jetzt am Flughafen in Kampala? Und das Erste, was er gesagt hat, ja, naja, erstmal ist zu kiffen zu besorgen, ne? Beim öffentlichen rechtlichen Sender als NGO quasi dann, wo du so denken könntest, oh Gott, ja, das Schlimmste, was passieren kann. Aber ich glaube, genau davon lebt auch Viva Con Agua, dass man halt auch Sachen sagen darf, die ehrlich sind und Sachen auch, ey, scheiße, ich habe hier einen Fehler gemacht und ich entwickle mich weiter. Und diese ganzen Thematiken, glaube ich, da würde ich gerne mit dir drauf eingehen, ein paar, ob das Gender ist, ey, ich meine, ich bin mit vier Frauen aufgewachsen, aber von Gender hatte ich keinen Plan. Also, weißt du, ich jetzt so langsam habe ich einen Klimps von, was es bedeutet, vielleicht der Unterschied und so, aber und wie man das, vielleicht welche Verantwortung man da auch als Unternehmen hat, gegenzusteuern oder zu supporten oder Plattformen zu geben oder, aber als 22-Jähriger bist du da ein Trottel einfach nur, ne? Und dann entwickelst du dich vom Trottel zum kleineren Trottel, aber Trottel bleibt Trottel, so ein bisschen.
Es ist ja tatsächlich auch was passiert. Und was ich wiederum von euch gelernt habe, ist gerade diese Leichtigkeit, weil ich bin sowas von gar nicht leicht. Ich habe eine Birne voll mit einer Historie, einer Geschichte. Ich bin in Kenia aufgewachsen, beziehungsweise geboren und aufgewachsen und kenne das von klein auf selbst, in dieser Situation zu sein, ohne Zugang zu Wasser und sanitärer Grundversorgung. Und ich kenne die Auswirkungen. Ich weiß, wie es war, für mich morgens vor der Schule erstmal Wasser zu besorgen, nach der Schule Wasser zu besorgen und meistens, wenn man dann diesen riesigen Eimer geschleppt hat und auf dem Weg das Wasser rausgeschwappt ist, man nur einen halben Eimer mit nach Hause gebracht hat, gab es natürlich gleich sofort Schelte. Und es war halt nie angenehm. Es ist wie so ein Tinnitus-Gefühl, weil man permanent eben genau sich darum kümmern muss und damit auseinandersetzen muss, und dann leiden eben halt andere Stellen. Das heißt, da habe ich keine Leichtigkeit. Ich habe Geografie, Afrikanistik und Völkerkunde studiert, weil ich das Ganze verstehen wollte. Das ist wie im Nachhinein, denke ich, hätte ich doch mal lieber eine Kochausbildung gemacht, weil ich auch sehr gerne koche. Da hätte ich wahrscheinlich viel mehr Spaß gehabt. Aber ich dachte, ich muss die Dinge auf den Grund gehen, ich muss sie verstehen, ich muss da wirklich auch Argumente finden, warum die Welt eine gerechtere werden muss. Und habe eben halt festgestellt, dass mein Leben durch Agenda von anderen diktiert wird. Und das ist sehr, sehr ärgerlich, weil man sich ständig damit auseinandersetzen muss und ständig dagegen sein muss, wenn einer sagt oder eine sagt, deine Welt ist nicht cool genug oder was weiß ich, du bist schwarz, deswegen gehörst du nicht hierhin etc. pp. Das heißt, es sind ja nicht Sachen, die ich mir aussuche. Also beschäftige ich mich ständig mit den Agenten von anderen. Und gerade jetzt bei Viva Con Agua in dem Feld und in der Auseinandersetzung, insbesondere mit dir, Michael, war es so, dass du mir wirklich so einen Spiegel auch vorgehalten hast und auch oft gesagt hast, irgendwie, Wanji, das ist schon okay, wenn du dich da mal locker machst und so. Und das hilft mir. Also das ist jetzt schon so, dass ich oft auch in manchen Situationen an dich denke, wie du einfach scheißegalmäßig durch die Sachen ziehst, wie so Messer durch Butter. Und dann denke ich irgendwie, okay, wenn Michael das kann, kann ich das auch. Und das hilft mir tatsächlich, mich da irgendwie wirklich ja auch freier zu fühlen und freier zu machen.
In dieser Entwicklungszusammenarbeit, wenn man dann so Anträge liest oder so, dann muss ja immer alles nachhaltig, partizipativ und auf Augenhöhe sein. Ja? Mhm. Und da würde mich deine Meinung zur Augenhöhe interessieren, weil ich da voll oft so ein Thema mit hab. Und dann Menschen sagen, ja, es muss alles auf Augenhöhe sein. Und ich dann überlege, ja, warte mal, ich habe einen deutschen Pass. Dieser Pass erlaubt mir, in, glaube ich, 80 Länder einfach so einzureisen, ohne Visa. Dann kriege ich in wahrscheinlich jedem anderen Land der Welt einfach relativ einfach ein Visa. Dann habe ich locker $50, um das Visa zu bezahlen. Und dann habe ich auf jeden Fall, ich arbeite bei Vivo Con Agua, da kriege ich auf jeden Fall genug Geld, um mir einen Flug zu zahlen. So, also ne, das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, einen Flug, und ich kann auch morgen meinen Job aufhören und kann Medizin studieren. So, meine, also ich hätte ein paar finanzielle Trouble und so, aber auch das würde wahrscheinlich gehen. Also was ich nur sagen will, ich könnte sogar in eine Partei eintreten, könnte versuchen, Bundeskanzler zu werden, würde es wahrscheinlich scheitern, weil ich zu transparent da vielleicht kommuniziere an der einen oder anderen Stelle. Aber was ich damit sagen will, eigentlich, es gibt nichts, was erstmal nicht so irgendwie denkbar oder vorstellbar ist. Und wenn ich dann so Freunde aus Uganda, ich meine, kennst du auch Bobby Wine, oder jetzt nimm irgendeinen anderen Jobrate, einen Künstler, dann ist es sau schwierig, den erstmal hierher zu bekommen. Und wenn dann Leute, was verstehst du da unter Augenhöhe so? Und gibt's diese wirklich, oder ist das eine, was ich anspreche, eher so eine systemische Komponente, die einfach ein Abfuck ist, oder, ja?
Also ich denke, Augenhöhe ist wirklich ein schwieriges Konzept. Das meiste hast du ja gleich selber schon beschrieben. Was man sich ja vorstellen muss, wenn man den Globus politisch betrachtet, weil es sind ja politische Systeme, die den Alltag der Menschen bestimmen. Du hast den globalen Norden, du hast den globalen Süden, und der globale Süden, das ist für mich per Definition genau dieses asymmetrische Machtgefälle, dass du im globalen Norden genau das alles kannst, machen kannst, was du gerade auch gesagt hast, und alle Freiheiten besitzt. Und wir bestimmen von hier aus, vom globalen Norden, wie es im globalen Süden geht. Also im Grunde genommen profitieren wir davon, dass es den anderen schlecht geht, dass sie für uns arbeiten, dass sie auf irgendwelche Felder Palmöl ernten, dass sie Monokulturen haben, dass sie umgekehrt von Produkten überschwemmt werden, die wir hier überhaupt nicht gebrauchen können. Ich meine, viele Menschen hier stellen sich die Frage zum Beispiel gar nicht, wenn sie im Supermarkt gehen und Hühnchen kaufen, dass sie Hühnchenflügel bekommen, dass sie Hühnchenschenkel bekommen, aber oder Hühnerbrust. Die wissen gar nicht, was mit dem Rest vom Huhn passiert. Der ganze Rest vom Huhn wird oftmals irgendwie in die afrikanische Märkte hineingeschickt und macht dort wiederum irgendwie die Märkte kaputt. Wenn wir hier unsere Klamotten nicht mehr tragen wollen, wenn die gesammelt, und die überschwemmen da die Märkte. Das heißt, es wird systematisch alles Mögliche vom globalen Norden, genauso wie man das sich vorstellen muss, diese Gefälle systematisch kaputt gemacht. Und das wiederum hat eine Auswirkung, warum Menschen abhauen müssen, warum sie ihr Zuhause verlassen müssen, weil sie da irgendwie keine Jobs finden. Und dann kommt auch noch on top die politischen Systeme, die oftmals auch so gewollt sind, weil du kannst ein Volk, was du unten hältst, viel, viel besser so ausbeuten, als wenn alle irgendwie die Freiheit haben, zu machen und zu tun, was sie wollen. Das heißt, irgendwie eine sogenannte Entwicklung im Sinne, wie wir uns das vorstellen, an diese Art von Entwicklungszusammenarbeit glaube ich nicht. Also es ist ja auch eine Situation, muss man sich vorstellen, wie es ist denn so ein Try and Error. Wir kommen aus der Sklaverei, direkt in den Kolonialismus, direkt in die 80er Jahre Strukturanpassung. Da ging es darum, dass die afrikanischen Länder ihre Grenzen aufmachen mussten, um eben überhaupt Gelder von Europa zu bekommen. Es gab nie eine Reparationszahlung für all das, was passiert ist. Also im Grunde genommen 50 Jahre sogenannte Unabhängigkeit, was zum Beispiel in Kenia hat, das ist alles komplett fadenscheinig. Es war nicht so, dass die in die angebliche Unabhängigkeit entlassen worden sind, weil man plötzlich erkannt hat, irgendwie, das sind Menschen, sie haben es verdient, sondern weil der Apparat einfach viel zu teuer war für die Europäer. Deswegen haben sie es irgendwie losgelassen und haben im Grunde genommen dann ihre Puppets da installiert, die dann genau die Arbeit weiter fortgesetzt haben. Und als das dann vorbei war, waren es dann die großen Konzerne, die dann an ihrer Stelle getreten sind. Also was will ich damit sagen? Augenhöhe, wo soll da bitte schön Augenhöhe stattfinden? Wie soll das aussehen? Und genau, und wenn du eben keinen Ausweis hast, keine Möglichkeit hast, irgendwie, dann versuchst du natürlich irgendwie den Weg zu finden nach Europa. Und jetzt haben wir genau die Situation mittlerweile erreicht, wo diese Menschen auch noch dämonisiert werden, wo sie zynischerweise, wo es heißt, irgendwie sollen sie doch alle im Mittelmeer ertrinken. Wir machen unsere Mauern höher. Und ich denke, es ist wirklich dringend an der Zeit, dass wir darüber, über dieses Konzept nachdenken. Und wenn wir Augenhöhe irgendwie erstellen wollen oder herstellen wollen, dann müssen wir sozusagen auch wissen, wo wir herkommen, damit wir wissen können, irgendwie, wo wir hinwollen.
Damit das auch eine gewisse Form der Leichtigkeit bekommt, sollten wir uns natürlich auch nicht zu viel mit der Vergangenheit beschäftigen, sondern auch einen positiven, hoffentlich Horizont für die Zukunft skizzieren können. Du hast die Puppets angesprochen. Ich nehme gerade so eine Bewegung auf jeden Fall wahr von einmal klar Bobby Wine, mit dem habe ich viel mit Bobby Serrano über ihn schon gesprochen, und Octopiso, der ja auch wie du aus Kenia kommt, der jetzt auch sagt, eigentlich, der mit Bobby Wine eine große Demo gemacht hat in Kenia und der, ich glaube, jetzt auch ein bisschen, wie soll man sagen, Blut geleckt hat und gesagt hat, ja, ich muss auch eigentlich in die Politik gehen. Also Rappen reicht nicht. So wie nimmst du das gerade auf dem afrikanischen Kontinent wahr, dass da immer mehr Young Leaders eigentlich reinsteppen und sagen, ey, so geht's nicht weiter. Also dieses System mit der Unterdrückung ist, wir unterdrücken uns selbst, das macht keinen Sinn.
Ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz frisch aktuell, aber soweit ich weiß, ist der afrikanische Kontinent, sind die Menschen zu 60% und mehr junge Menschen. Und es hat sich etwas verändert im Vergleich irgendwie zu meiner Zeit. Und der Blick zurück hilft irgendwie, wie gesagt, irgendwie um die Richtung zu erkennen, um wie so eine Art Navigationsgerät zu haben, irgendwie wo man hin möchte. Und das ist genau das, was passiert. Du hast eine unfassbare junge Bewegung, die eben global vernetzt ist, die ganz genau wissen, was hier im Westen passiert, die Vorteile einer gesundes Leben kennen und die genau das Gleiche für sich haben wollen. Und diese Bewegung, das ist das, was sozusagen erblüht. Ich nenne das irgendwie so African Spring. Also es ist irgendwie, das ist für mich der afrikanische Frühling, den wir aber hier in den Mainstream-Medien überhaupt gar nicht mitbekommen. Da ist so richtig was los. Da ist im Modebereich was los. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, irgendwie, dass die Kreativindustrie, die wahnsinnig zu kurz kommt, irgendwie, das ist die Zukunftsindustrie überhaupt. Und von den Politikern und den politischen Systemen wird das oftmals nicht unterstützt. Das ist nicht nur in Afrika so, das ist auch in Europa so, dass auch Kunst und Musik auch immer eine schwierige Stellung bekommt. Aber gerade daraus schöpft sich diese neue Generation, die Bock hat, irgendwie die Welt und überhaupt ihr Leben zu gestalten, das ihrer Mitmenschen. Und es ist, denke ich, noch ein nicht so ein leichter Weg. Ich glaube auch nicht, dass es mit dieser kommenden Generation getan ist. Ich denke schon, dass es noch eine weitere Generation brauchen wird. Aber die Selbstverständliche zu fordern und zu sagen, ich habe ein Recht, das passiert jetzt und das ist laut.
Kann es sein, dass oft dieses Problem, also ich bin ja ein Vertreter von Mainstream, ganz klar, weil, ich glaube, so soziale Themen, zum Beispiel wie Viva Con Agua, wenn das in der, ich sag's jetzt mal, sehr plakativ, Achselhaaren tragenden Birkenstock und Nuhambi-Bewegung eine Relevanz hätte, dann super, so, aber dann ein bisschen verfehlt, weil da sollten wir auch, die sollten uns inhaltlich verstehen und gut finden können, so, und sich damit auseinandersetzen und identifizieren können. Aber ich finde es ja gerade wichtig, dass wir auf dem Hurricane Festival sind oder was ist noch Mainstream, also vieles, was wir ja machen, ist klarer Mainstream um in die Kommunikation. Und da hätte ich eine Frage, ob du vielleicht, ja, so mal ein paar klassische No-Gos, die man so als Mainstream-Trottel, ja, weil man nicht in den Medien diese Themen aufbereitet bekommt, so ein paar No-Gos aus deiner Geschichte sagen könntest, warum man zum Beispiel, ich habe auch den Fehler schon gemacht, ich habe jemanden gefragt, woher er kommt. Und dann hat er mir gesagt, aus Deutschland. Und ich so, ja, dann, ja, und deine Eltern, ja, und so. Also, weißt du, dieses klassische...
Ich komme zum Beispiel aus Wanne-Eickel. Ja, glaub mir auch keiner.
Ja. Ja, aber weißt du, was ich meine? Also, gibt's da so ein paar No-Gos, die du, vielleicht ein, zwei, wo du sagen könntest, ey, das ist ein absolutes No-Go und deshalb? Also, weil ich glaube, viele von uns wissen, also ich glaube, es fehlt einfach an Wissen darüber und an Reflexion, an gesellschaftlicher.
Also, Überstülpen von Stereotypen ist ein No-Go. Also ich denke, was ich jetzt neulich gelernt habe, was ganz spannend ist, irgendwie, dass jeder Mensch ja auch ein Stück weit auch autonom ist und für sich selber bestimmt, wie er definiert werden will. So. Aber wenn wir jetzt anfangen, sozusagen den Leuten eben nicht das Mikro in die Hand zu drücken, sie selbst nicht die Geschichte erzählen zu lassen, dann wiederholen wir einfach nur die Stereotypen, die wir im Kopf haben, die tradiert sind und verfestigen die auch noch on top. Deswegen ist für mich ein primäres No-Go das, dass man Geschichten über andere erzählt, sie selbst nicht zur Sprache kommen lässt. Und wenn sie denn dann gesprochen haben, sie dann hinterfragt. Das ist so nach dem Motto, komm, erzähl doch mal, warum darf ich dich das und das nicht nennen? Und dann sage ich irgendwie wegen dem und dem und dann muss ich nochmal erklären, warum das jetzt nicht möglich ist. Das ist so eine Situation, was ich auch am Anfang gesagt habe. Und dann diktieren wir permanent unsere eigene Agenda auf die Menschen. Und das ist wirklich, ist es einfach nicht förderlich. Also es ist ja so, wenn ich auch über Gerechtigkeit spreche oder über eine gerechtere Welt, was heißt das denn? Es ist doch genug für alle da. Nur erkennt man das nicht. Man denkt, wir müssen das verteidigen, was wir haben, komme was wolle, auf Teufel komm raus und alle anderen dürfen davon nichts abkriegen. Dabei ist einfach genug da. Und wenn wir uns damit beschäftigen würden, dass genug da ist und dass jeder das irgendwie auch kriegen kann, das, was man sich selber wünscht, dann fällt es auch jedem anderen auch leicht zu wissen, wann man zu weit geht.
Müsste nicht eigentlich in unserem Schulsystem genau solche Themen viel mehr Platz haben, damit man überhaupt so eine Entwicklung auf einer Mainstream-Basis hinkriegen würde?
Ich kann mich an meine Schulzeit hier in Deutschland erinnern. Ich fand die Bücher super kritisch. Also sie sind nach wie vor nicht wirklich revised. Also das Bild, wie der afrikanische Kontinent dargestellt wird, das Bild, wie das Verhältnis zwischen der Westen oder der globale Norden und globale Süden, das ist absolut nicht aufgearbeitet. Ich kann mich noch erinnern, es war sogar einer von unseren Mitreisenden nach Kenia, der zu mir meinte, oh, ich dachte, Afrika wäre ein Land
und die Hauptstadt ist Kenia.
Afrika wäre ein Land und die einzelnen Länder wären Provinzen. Hab ich auch gedacht, okay, bei der nächsten Reise müssen wir bessere Schulungen machen. Ja, Mama, ja, geht gar nicht. Ja,
warte, aber wo will man da anfangen? Nein, aber wir lachen darüber rein. Theoretisch ist es sehr traurig. Ist ein geiler Typ. So, alles cool.
Er wird hier nicht geoutet.
So, ihr könnt euch natürlich nachgucken, wer alles auf der Reise Kenia Water dabei war und dann uns gerne Feedback geben. Ein Tipp, es war nicht Materia, es war auch nicht Marco Steiger, es war auch nicht Paul Ripke. So. nein, aber bei aller Liebe, diese Unwissenheit, also wenn ich zurückdenke, ich habe, glaube ich, in Geschichte 4-mal die Faschos gemacht und die Nazis. Das reicht immer noch nicht, weil sieht man ja, sonst würden immer noch nicht so viele die wählen gerade. Und trotzdem, Afrika, wie du sagst, war dort fast immer in der Geschichtsschreibung, also gerade in der Grundschule und dann aber auch auf dem Gymnasium eigentlich als eins dargestellt. Nie 54 Länder.
Ein so monolithischer Block.
Ein wie hat
monolithischer Block, der überhaupt nicht, der dunkle Kontinent. Und das Interessante ist, wenn man sich einen afrikanischen Kontinent...
Warum ja wirklich, eigentlich der dunkle?
Ja,
also, das ist ja auch schon...
Das ist mega rassistisch erstmal und dunkel bezieht sich auf nicht zivilisiert, nicht erhellt.
Ist auch geil, ne?
Also die ohne Licht wurden noch nicht erleuchtet. Also mussten die Europäer dahin kommen, um die Erleuchtung vorbeizubringen.
Das fand ich auch witzigerweise bei Vivo con Agua den wichtigsten Move in der wahrscheinlich zufällig passiert ist, der gar nicht so bewusst ist, aber weg von defizitärer Berichterstattung über den afrikanischen Kontinent und immer den Fokus auf kein Wasser, kein Klo zum Scheißen, sondern hin zu Kunst, Musik, Kultur, Jobray, lass einen Song machen, lass ein Festival dort machen. Ich glaube, das war der allerwichtigste Switch, weil sonst würden wir, das habe ich auch erst spät kapiert, aber den ganzen Quatsch natürlich wieder reproduzieren und in die Hirns setzen.
Ich habe gestern zum Beispiel, ich glaube, das war bei einer Nachrichtensendung, da meinte eine Wissenschaftlerin, dass das Gehirn nicht versteht. Also wenn man zum Beispiel das, was du auch gerade gesagt hast, irgendwie kein Wasser, das ist dieses Konzept. Also wir manifestieren das in unsere Köpfe. Also sie hat das Beispiel gesagt, wenn man so sagt, irgendwie der sogenannte Donald Trump, denk nicht an Donald Trump, dann denkt man natürlich an Donald Trump.
Ja.
Das ist dieses, was unsere Köpfe macht. Und das sowas Ähnliches könnte man sich überlegen. Also es ist jetzt nicht etwas, die Nachricht habe ich erst gestern gehört. Damit habe ich angefangen, mich so ein bisschen so zu befassen, mir zu überlegen, wie möchte ich das eigentlich gerne darstellen? Wie möchte ich das gerne irgendwie verbalisieren? Weil Wörter, also das unsere Sprache ist, das ist so eine mächtige Waffe. Und die ist so stark. Und wenn wir und alleine schon in der Sprache beginnen, ja, Dinge zu verändern, wie schnell, das ist vielleicht das, was du meintest mit der Erziehung von Kids in den Schulen. Wenn wir unsere Sprache verändern, dann geben wir was ganz anderes weiter. Es ist gut auch für die Kinder. Also wer möchte schon gerne ein Kind zu Hause haben, was traumatisiert ist, irgendwie und zum Beispiel sagt, das ist ein anderes Beispiel, Mama, ich habe gehört, die ganzen Migranten kommen und nehmen uns unser Zuhause weg. Also was ist das für ein Konzept? Das ist mega schrecklich. Und das ist da, wo wir uns gerade im Moment aktuell befinden. Du siehst, ich versuche immer so diesen, also das Politische lässt mich nicht in Ruhe, weil es einen großen, starken Einfluss in meinem Leben hat. Und bevor ich jetzt wieder ausschweife, solltest du mir die nächste Frage stellen.
Nee, das würde ich habe da nur gelernt, also jetzt gerade verstanden, dass ich, wenn ich sowas sage, darf ich diesen ersten Teil mit dem Defizitären, darf ich gar nicht sagen. Sondern ich muss nur den Fokus auf Vivo con Agua, also kein Switch, das war jetzt natürlich eine Reflexion, die wir beide hatten, aber rein theoretisch, wir kommunizieren nur über die universellen Sprachen die Schönheit dieses Kontinents und die Diversität und die Kreativität und die Dynamik und die Jugendkultur etc. Nächste Frage, was ist Sisters und was hast du und machst du da?
Sisters ist ein afrodeutsches Frauenkollektiv. Da könnte man dann sagen, ja, mega, mega Einschränkungen, also Afrodeutsch und auch Frauen, also kleiner geht's ja gar nicht, sozusagen im Sinne von sehr elitär. Aber
das größer und stärker aber auch nicht.
Größer, natürlich. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, woraus ich daraus die Stärke schöpfe, ist tatsächlich, dass wir dadurch einen Raum geschaffen haben, in dem wir uns austauschen können, in dem wir, ohne dass wir permanent kritischen Fragen begegnen müssen oder beantworten müssen, wo wir uns austoben können, wo wir uns gegenseitig empowern können. Also wir sind unterschiedliche autarke Künstlerinnen aus den verschiedensten Bereichen, von Hip-Hop bis hin zu Rock und Punk und was weiß ich nicht was und Soul. Und ich selber mache ja auch so Melange aus allen möglichen. Und dann hatte ich dann auch die Gelegenheit, irgendwie andere Sachen auszuprobieren. Und das ist empowernd, das ist total stark machend. Und mit Sisters sind wir in Schulen gegangen, haben Workshops angeboten zum Thema Rassismus, Diskriminierung, Umwelt, alles, was einem einfällt, eben halt auch mittels von Musik.
Du hast ja in deiner sowohl beruflichen, aktivistischen Laufbahn als auch in der musikalischen unglaubliche Bandbreite eigentlich abgedeckt, ne? Also es ist jetzt bei dir Schubladendenken ist sehr schwierig. Da muss man eigentlich eher an die Zerfickung des Schubladendenkens denken. Was ich eigentlich sagen wollte, du hast ja jetzt auch gerade ein Projekt gemacht, das, glaube ich, jetzt gerade erst rauskommt oder so, was auch erstmal ein Bruch vielleicht ist, so. Ballet Chines. Ich, Ballet, mon français Ballet est Chines. Très mauvais.
<C'est moche. lacht>
Was hat's damit auf sich und woher kam die Inspiration vielleicht auch dazu?
Die Inspiration, das ist auch wieder ein Produkt aus dem Hause Matthias Affmann. Wir machen schon seit über 17 Jahren zusammen Musik und haben unterschiedlichste Projekte gemacht. Wir haben zum Beispiel mal eins gemacht, das hieß Universal Monster Shark. Und bei Universal Monster Shark war es das Konzept, dass wir den Schlagzeuger von Tony, den Schlagzeuger von James Brown eingeladen haben und Master Musician aus Marokko, Mahmoud Ghini und Tony Cook. Und mit den beiden zusammen, weil Matthias das Gefühl hatte, beide spielen unfassbar funky, aber der eine aus Amerika und der andere eben halt aus Nordafrika. Und die haben wir dann zusammengebracht und haben daraus eben eine wunderbare Platte geformt. Haben dann später uns angefangen, mit klassischer Musik auseinanderzusetzen. Die erste Platte Recomposed, da haben wir die Berliner Philharmoniker-Sachen gerecomposed, das heißt aus riesigen Werke so eine Art Pop-Songs draus zu bauen. Das letzte, was wir jetzt gemacht haben, das heißt Ballet Jeunesse. Und Ballet Jeunesse, da geht es tatsächlich um Ballettklassiker, so Dramen wie Romeo und Julia, Carmen und sowas. Und dann haben wir dasselbe gemacht, Recomposed. Und on top habe ich, was es bis dato auch noch nie gab, Texte dazu geschrieben. Und wir hatten vorgestern unsere Preview-Party, die sehr steil ging, wo wir einen Dokumentarfilm gezeigt haben zu dieser Arbeit. Und für die, die sich interessieren, können das jetzt am 28.10. auf Arte sich angucken, ab 23 Uhr abends.
Wir nehmen ja im Vorfeld auf, das heißt Rewind Selector in der Mediathek von Arte dann wahrscheinlich zur Verfügung gestellt.
Genau, da könnt ihr euch das natürlich sehr gerne auf dem Mediathek anschauen.
Und wie geht's da weiter? Performt ihr das auch nochmal live?
Ballet Jeunesse haben wir letztes Jahr sehr geil performt mit dem NDR Radio Philharmonie. Größe Hörsaal, in dem ich mal war, mit über 80 Musiker hinter mir und 100 Leute, die in der Produktion waren. Irre. Also sowas habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Wir hatten.
Hast du geweint auf der Bühne? Sorry, also weil ich habe das von Leuten mitbekommen, dass wenn sie so ein krasses musikalisches Erlebnis, und das ist ja mit 80 Leuten gemeinsam Musik machen, kannst ja haben ja viele weinen dann einfach, weil sie die Emotionen überrennt.
Ja, also nicht direkt auf der Bühne. Auf der Bühne fühlte ich mich eher so wie so ein Vakuum gepackt. Das war absolut so ein Zustand von Aggregatzustand irgendwas, ja, vielleicht flüchtig. Mhm. Ich dachte, ich flieg einfach davon. Also ich habe irgendwie meine Grenzen gar nicht mehr so richtig gespürt. Das ist so in diesen Saal hineingeflossen, in die Gesichter der Leute, weil es auch mega kritisch ist. Irgendwie nicht jeder findet es geil, wenn wir kamen und Romeo und Julia irgendwie so samplen und kleiner machen. Die wollen halt ja Zeug, wie sie es kennen, für immer so haben. Und das heißt, man stößt dann jetzt nicht nur auf Gegenliebe. Und dann stehst du dann halt da. Und ich bin ja sozusagen das Schwesterglied auch in der Kette, weil ich als Sängerin habe den Dirigenten im Rücken. Das heißt, ich weiß nicht, was sie da hinten treiben. Ich muss ganz alleine für mich irgendwie dann mit mir das da so ein bisschen ausmachen. Und
du stehst zwar vor dem Dirigenten?
Ich stehe vor dem Dirigenten. Und
warum, wenn ich fragen darf?
Das war, hat sich irgendwie in dem Raum so ergeben. Das war, ging nicht anders aufzubauen. Und dann war das schon so, ich fühlte mich ein Stück weit auch abgeschnitten, aber gleichzeitig, weil alles über Kopfhörer lief und ich den ganzen Sound hören konnte, dieses ganze Orchester, war ich wirklich wie in so Watte gepackt. Also ich bin im Trance da so immer rauf, wieder runter, und dann, als es dann vorbei war, das ganze Konzert hinten, Backstage, habe ich erstmal meine hochhackigen Schuhe in die Ecke gefeuert, weil ich dann das Gefühl hatte, ich brauche dringend, ich muss mich erden, sonst platze ich gleich so. Ne? Das war ein unfassbares Erlebnis, also das ist ein Traum. Jetzt gibt es Überlegungen, das Gleiche nochmal in Amerika zu machen, mal gucken, ob das dann aufgeht, aber man soll ja Dinge nicht verraten, bevor noch nicht spruchreif sind.
Absolut, deswegen sagen wir auch nichts von Viva Con Agua Kalifornien. Zum Glück bist du nicht geplatzt, weil auch du ein neues Projekt startest. Ja. Über das darf man aber schon sprechen, glaube ich.
Na klar, darf man auf jeden Fall.
Ich weiß nur, dass es einen wunderschönen Namen hat, Eden, und den Rest solltest du uns erzählen. erzählen, was hat es damit auf sich?
Genau, Eden, geschrieben mit Doppel-E. Ich habe lange überlegt, weil man hat natürlich sofort so eine biblische Konnotation, das denkt, oh, okay, Eden. Und ich, es ist ein analoger Raum, also weil wir alle so viel digital unterwegs sind. Es soll auf jeden Fall eine Spielwiese sein, ein Ort, wo man eben Dinge ausprobiert und die nicht sofort Spruch sein müssen. Das ist ein Female Co-Creation Ort, ein Space, den wir finanzieren wollen über so Coworking-Plätze. Der ist nicht Männer ausschließend, in diesem Fall ganz betont. Du darfst vorbeikommen. Von dir möchte ich vor allen Dingen auch gerne noch ein Testimonial dafür haben. Jedenfalls ist das ein Ort, der auch ein Creative Hub sein wird, wo wir genau eben halt auch diese universellen Sprachen übersetzen wollen. Und das Ganze ist hier in Hamburg, in der Schanze, also wirklich pulsierend mitten im Herzen von Hamburg, würde ich sagen. Obwohl du sagen würdest, in St. Pauli ist das Herz.
Ja, ist das Gleiche
für mich. Also ist fließender Übergang. Ja. Genau, und der Ort, den gibt es, den entwickeln wir jetzt gerade und ab nächstes Jahr wollen wir Ausschau halten nach Menschen, also nach Frauen, die mit uns da drin die Welt gestalten wollen. Und biblisch betrachtet wäre das wie so eine Art Neustart für ein Paradies, wo alles gerecht dazugeht, wo die Frauen ihren eigenen Storyteller sind, die ihre eigene Geschichte zurückerobern und diese erzählen und nicht wie aus der Bibel, aus der Rippe des Mannes gebaut worden sind und dann auch den Apfel gegessen haben und alles zum Teufel gejagt haben.
Auf jeden Fall, die Rippe ist so ein Drecksding. Also ich bin ja voll dankbar, dass ich Rippen hab und so, aber irgendwie, also dann nimm doch wenigstens was Geiles. Ja, also wenn schon.
So eine Rippe.
Ja, irgendwie aus dem Hirn vielleicht. Nein, dann wird nichts.
Na, aber da fehlte das Hirn, sonst hätte man das genommen.
Ja, cool. Gibt es sonst noch was, was du uns mit auf den Weg geben willst? Irgendwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben willst, wie sie es schaffen, entspannter, lockerer, gerechter, liebevoller ihre Welt umzugehen?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist irgendwie, dass man im Hirn nicht erlahmt, also dass man nicht aufgibt, dass man immer wieder sich selbst auch hinterfragt und sich in Kosmos reinstellt und sich in Bezug zum Kosmos sich versteht und nicht als ein Individuum, was nur fressen und trinken und scheißen muss, sondern es ist mehr, ne? was darüber hinausgeht. Und wie gesagt, das, was ich
konsumieren, also klassische.
Ja, das ist diese
ganze Konsumentin, stelle ich mir jetzt gerade scheißend, essend, trinkend und essend und
ja, und vor allen Dingen und top auch noch jammernd. Oh mein Gott, das ist doch schrecklich, Gott. Oder? Nein, also ich denke, die Welt hat viel zu geben, hat viel zu bieten, die Menschen haben viel zu geben, die Kulturen haben viel zu geben und wenn wir da offenherzig aufeinander zugehen, dann kann es einfach nur geil werden.
Und wir haben ja hier, ich möchte es nur transparent machen, bei Online-Marketing Rockstars heute Attila sitzen, der macht ein Schülerpraktikum und vielleicht hat auch Attila gesehen, dass man an der Historie oder an der Vita von Wonjiro das Leben auf jeden Fall in aller Vielseitigkeit feiern sollte, viel reisen sollte, viel wahrnehmen sollte und genau, vielen Dank.
Danke dir.
Con agua.